Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Tunesien sucht nach einem Weg aus der Krise. Nach den schweren Unruhen der vergangenen Tage war die Lage heute unübersichtlich. In der Hauptstadt Tunis versuchen die Menschen, zur Normalität zurückzukehren. Ministerpräsident Ghannouchi kündigte für morgen eine neue Regierung an. Es kam aber auch zu Schießereien mit der Leibgarde des gestürzten Präsidenten Ben Ali. Wegen der nächtlichen Ausgangssperre gibt es Versorgungsprobleme.
Anstehen an der Tankstelle. In Tunesiens Hauptstadt sind noch immer die Geschäfte verbarrikadiert. Auch Lebensmittel sind kaum zu bekommen. Nur auf Anweisung der Militärs haben die Tankstellen heute Morgen für ein paar Stunden geöffnet. Die meisten sehen das gelassen. Im Moment fehlt es an allem, aber das tunesische Volk wird den Hunger und das alles aushalten. Egal, ob wir Brot haben oder nicht und alles improvisieren müssen. Hauptsache, wir halten zusammen und haben wieder unsere Freiheit zurück. Panzer und Militär prägen weiter das Bild der Stadt. Insgesamt ist die Lage jedoch deutlich entspannter als gestern. Militär und Sicherheitskräfte scheinen sich besser organisiert zu haben. Verhaftet wird nach und nach die bewaffnete Leibgarde des Ex-Präsidenten. Das sind Anzeichen, die auf mehr Stabilität hindeuten. Wir haben die erste Halbzeit geschafft, aber der härtere Teil liegt noch vor uns. Jetzt muss es gelingen, ein demokratisches System einzuführen, ohne Übergriffe. Und das wird schwierig. Denn 23 Jahre Diktatur Ben Ali hat die politische Landschaft völlig ausgemergelt. Die Opposition ist fast ausgelöscht. Nach wie vor gibt es Plünderungen in den Nächten. Aber im ganzen Land haben sich Bürgermilizen organisiert, die ihre Viertel bewachen.
Die Bürger Tunesiens haben mit ihren Protesten nicht nur den Diktator vertrieben, sie wollen nur noch den Schutz ihrer Häuser selbst in die Hand nehmen. Sie wollen damit vermeiden, dass das Land in Anarchie versinkt. Heute ist hier so etwas wie Aufbruchsstimmung, Erleichterung zu verspüren. Doch Tunesien muss nun innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen organisieren. Das wird schwierig werden. Die Reformkräfte hier im Land erhoffen sich von Europa dabei Unterstützung, damit die Wahlen wirklich demokratisch ablaufen.
Der Umsturz in Tunesien hat die arabischen Staaten erschüttert. Es gibt aber kaum Stellungnahmen. Die Arabische Liga nannte die Ereignisse gefährlich und historisch, würden sie doch das Ende einer Ära bedeuten. Ägyptens Präsident Mubarak sagte, er respektiere die Entscheidung des tunesischen Volkes. Libyens Staatschef Gaddafi bedauerte den Sturz Ben Alis. Bundesfinanzminister Schäuble hat sich dafür ausgesprochen, den Euro-Rettungsfonds effektiver zu gestalten. Die von der EU-Kommission geforderte Aufstockung des Fonds lehnt Schäuble aber ab. Hintergrund ist, dass die geplanten 750 Milliarden Euro nicht in der vollen Höhe zur Verfügung stehen, weil Anleihen von kriselnden Euro-Ländern derzeit mit mehr als 100% abgesichert werden müssen.
Er soll nicht in Gefahr geraten, der Euro. 750 Milliarden wurden daher zu seiner Rettung versprochen. Vor allem die EU-Kommission in Brüssel findet aber, dieses Versprechen werde nicht eingehalten, denn effektiv stünden deutlich weniger Mittel zur Verfügung. Der Rettungsschirm, eine Mogelpackung. Der deutsche Finanzminister will diesen Eindruck offenbar vermeiden.
Deswegen kann man darüber nachdenken, ob es notwendig ist, um die Finanzmärkte von der Handlungsfähigkeit der Eurozone zu überzeugen, dass man die ursprüngliche Summe tatsächlich bereitstellt. Aber es geht nicht um eine Erweiterung dieser Summe.
Zur Erklärung, zwar garantieren die Euro-Länder, der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission für die bekannten 750 Milliarden Euro. Doch um das Geld möglichst billig auf den Märkten zu bekommen, muss der Rettungsschirm einen Teil als Sicherheit zurückbehalten. Ergebnis: für Krisenländer stehen effektiv nur rund 470 Milliarden Euro zur Verfügung. Und davon sind rund 60 schon für Irland verbucht. Die Kanzlerin findet, das reicht dennoch, ausgeweitet werden müsse erstmal nichts. Zum einen, weil Portugal diese Woche problemlos Kredite bekam. Zum anderen wohl, weil für mehr Rettungsgeld wahrscheinlich wieder der Bundestag überzeugt werden müsste und die Öffentlichkeit. Es besteht sicher noch keine Einigkeit in Europa, sagt der Sprecher der EU-Kommission. Aber es entwickelt sich, wir hoffen auf Ergebnisse bis zum Februargipfel. Morgen treffen sich hier in Brüssel die Finanzminister. Gut möglich, dass auch Deutschland sich bewegt, im Gegenzug etwa für strengere Euro-Regeln. Egal wie es ausgeht, es bleibt bei 750 Milliarden Euro. Diesen Fakt versucht die Bundesregierung zu betonen. Experten sagen aber, um diese Summe tatsächlich zu erreichen, müsste wohl auch Deutschland neue Milliardengarantien geben. Und zwar zusätzlich.
Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner fordert mehr Kompetenzen bei der Futtermittelkontrolle. Gegenwärtig verbiete es das Grundgesetz, die Praxis der Bundesländer zu überprüfen. Doch sobald es dort einen Skandal gäbe, werde der Bund politisch haftbar gemacht, sagte sie der Bild am Sonntag. In Niedersachsen waren gestern wegen Dioxinverdachts erneut mehrere hundert Tiermast- und Legehennenbetriebe gesperrt worden. Aigner wirft den zuständigen Landesbehörden vor, sie nicht rechtzeitig informiert zu haben.
Plaudernd auf einem Presseball ließ der niedersächsische Ministerpräsident McAllister das Gewitter aus Berlin an sich vorbeiziehen. Er sehe keinen Anlass, auf die Vorwürfe von Bundesagrarministerin Aigner zu reagieren. Die will nach dem neuen Dioxinfall mehr Kompetenzen für den Bund bei der Lebensmittelkontrolle. Ein Vorschlag, den Niedersachsen mit Einschränkungen akzeptiert.
Der Aktionsplan ist gut, wir werden ihn mittragen. Im Einzelfall muss man schauen bei der Durchführung, wo die Länder oder auch die Landkreise näher dran sind am Verbraucher oder auch an den erforderlichen Maßnahmen, zum Beispiel Eier aus den Regalen zu nehmen.
Versöhnliche Töne nach der Forderung aus Berlin, personelle Konsequenzen zu ziehen, weil das Land zu spät über den neuen Dioxinverdacht informiert habe. Das Landwirtschaftsministerium räumt ein, es habe ein Kommunikationsproblem zwischen Landes- und Bundesministerium gegeben. Das vermuten auch Agrarexperten.
Ein Unternehmen, was eine ernstzunehmende Marktstellung hat, ist wohl nicht schnell genug auf jeden Fall sozusagen durchleuchtet worden. Und deswegen haben wir einen Teil des Problems.
Am Mittwoch wird der neue niedersächsische Landwirtschaftsminister Lindemann vereidigt. Er hat bereits abgelehnt, auf Zuruf aus Berlin politische Beamte zu entlassen.
Der SPD-Vorsitzende Gabriel ist zu einem Besuch in Afghanistan. In den Bundeswehrfeldlagern Kunduz und Mazar-i-Sharif will er mit Soldaten sprechen. Auch ein Treffen mit Präsident Karzai ist geplant. Der Bundestag will in knapp 2 Wochen über eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes entscheiden. In Frankreich gibt es einen Generationswechsel an der Spitze der rechtsextremen Partei Front National. Marine Le Pen übernahm den Vorsitz von ihrem 82 Jahre alten Vater Jean-Marie Le Pen. Die Anwältin wurde auf einem Kongress in Tours als Gewinnerin der parteiinternen Wahl bekannt gegeben. Mit der 42-Jährigen an der Spitze verspricht sich der Front National größere Chancen bei der Präsidentschaftswahl 2012.
Es ist eine Premiere. Bisher ließ sich Jean-Marie Le Pen durch Applaus als Parteichef bestätigen. Jetzt wurde zum ersten Mal nach 38 Jahren gewählt. Die Tochter gibt sich moderater als der offen rassistische Vater, der mehrfach verurteilt wurde, weil er die Gaskammern der Nazis als Detail der Geschichte bezeichnete. Doch inhaltlich knüpft Marine Le Pen an die Linie des Vaters an. Die Todesstrafe wieder einführen, aus der EU austreten und die Einwanderung stoppen. Vor allem setzt sie ganz bewusst auf Ressentiments gegenüber Muslimen. Der Staat darf kein Geld für den Bau von Moscheen ausgeben. Er muss einschreiten, wenn Schulkantinen aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch mehr anbieten oder wenn Schwimmbäder Badezeiten für Musliminnen einrichten. Anti-Islamismus, ein Erfolgsrezept für viele rechtspopulistische Parteien in Europa, wie in Dänemark, den Niederlanden oder der Schweiz. In Frankreich haben 27% von Marine Le Pen eine gute Meinung. Die zweifach geschiedene Mutter von 3 Kindern gibt der Ultrarechten ein modernes Image.
Das neue Gesicht des Front National könnte Nicolas Sarkozy gefährlich werden. Er selbst hat einige Ideen der rechtsextremen Partei salonfähig gemacht, als er bei den Wahlen 2007 auf Themen wie Einwanderung und innere Sicherheit setzte. Doch viele Wähler von damals sind jetzt enttäuscht und könnten bei der Präsidentenkür im kommenden Jahr massenhaft zum Front National zurückkehren.
Der Fernsehjournalist Patrick Leclerc ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 60 Jahren in Kairo. Leclerc war für die ARD viele Jahre Korrespondent, vor allem im Nahen Osten.
Im Nahen Osten kannte er sich aus. Patrick Leclerc war viele Jahre lang Kairo-Korrespondent der ARD. Der gebürtige Baden-Badener berichtete aus fast allen arabischen Ländern, oft von den Krisenherden in dieser Weltregion. Als Reporter erlebte er unter anderem die Kriege am Golf hautnah mit. Aber auch das zeigte Leclerc, Alltagsszenen aus der Millionenmetropole Kairo. Er wollte ein lebendiges, ein differenziertes Bild des Nahen Ostens vermitteln und wandte sich dagegen, Araber vor allem mit Terrorismus zu verbinden.
Also wenn man mit den Leuten regelmäßig zu tun hat, kann man sagen, dass das wirklich absolute Minderheiten sind, die so agieren und sich so gerieren. Aber dass der Großteil der Leute, der Großteil der Araber in diesem fast 20 arabischen Ländern friedlich ist und auch nicht vorhat, jetzt irgendwie den Westen zu invadieren oder zu überrollen oder sonst irgendwas.
Angefangen hat er als Reporter beim Süddeutschen Rundfunk. Bald berichtete er auch für die Tagesschau. Als deren zweiter Chefredakteur arbeitete er später einige Jahre in Hamburg. Doch Leclerc zog es zurück in den Nahen Osten. Wieder war er vor Ort, an Brennpunkten wie Beirut und Bagdad oder in Kairo, wo er mit seiner ägyptischen Frau lebte. Für sie war er auch selbst Muslim geworden.
Der Islam schreibt es vor, dass man übertreten muss, wenn man den heiraten will. Aber ich hatte damit, das muss ich auch sagen, keinerlei Probleme.
Kairo und der Nahe Osten waren für Leclerc zur zweiten Heimat geworden.
Zum Rückrundenbeginn der Fußball-Bundesliga hat Hannover seinen Höhenflug fortgesetzt. Die Mannschaft gewann heute auswärts in Frankfurt. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Kaiserslautern und Köln am Abend 1:1. Köln ging durch Podolski in Führung, den Ausgleich besorgte Moravec. Die Tabelle sieht so aus. Hannover ist nun Zweiter, 12 Punkte hinter Dortmund. Dann punktgleich Mainz und Leverkusen. Frankfurt auf Platz 8. Die zweite Hälfte beginnt mit Kaiserslautern und weiteren Clubs mit derselben Punktzahl. Köln ist Drittletzter vor Stuttgart und Mönchengladbach.
Nach dem ersten Weltcupsieg seiner Karriere liefert der Severin Freund auch heute beim zweiten Wettbewerb im japanischen Sapporo eine überzeugende Vorstellung ab. Mit 134,5 Metern gelang ihm der weiteste Satz im ersten Durchgang. Sein zweiter Sprung bei extrem wechselnden Windverhältnissen nicht ganz so stark. 120 Meter reichten aber für den zweiten Platz hinter dem Österreicher Andreas Kofler. Dritter wurde der Gesamtweltcup-führende Thomas Morgenstern. Michael Uhrmann bestätigte als Neunter seine ansteigende Form.
Platz 2 für Andrea Henkel im Biathlon-Jagdrennen von Ruhpolding. Die beiden Führenden nach dem Sprint von gestern, Tura Berger und Andrea Henkel, schossen und liefen während der ersten Hälfte des Rennens nahezu parallel. Dann leistete sich Henkel im stehenden Anschlag insgesamt einen Schießfehler mehr als die Norwegerin Tora Berger, die mit knapp 38 Sekunden Vorsprung ihren dritten Saisonsieg feierte. Bei den Männern erklomm Michael Greiß bei seinem Heimrennen das Podium, Rang 3 für ihn nach einem fehlerfreien Rennen. Alle 20 Schuss im Ziel und doch nicht gewonnen. Der Schwede Björn Ferry holt sich den Sieg im Jagdrennen von Ruhpolding.
Die deutschen Handballer haben bei der WM in Schweden auch ihr zweites Spiel gewonnen, und zwar gegen Außenseiter Bahrain mit 38:18.
In Deutschland bleibt die Hochwasserlage an vielen Flüssen angespannt. Im unterfränkischen Sand am Main sind zahlreiche Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. In vielen Regionen Frankens können die Anwohner ihre Häuser nur noch per Boot erreichen. Die Pegelstände beginnen aber zu sinken. Im hessischen Eltville machten Sonntagsspaziergänger das Beste aus dem Hochwasser und nutzten den über die Ufer getretenen Rhein als Ausflugsziel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Januar.
Das Hoch über Südosteuropa sorgt in weiten Teilen Deutschlands für ruhiges Wetter. Die Ausnahmen? Im Norden und Westen machen sich immer mehr Wolken eines Tiefs über dem Nordmeer bemerkbar. Die Luft, die einströmt, bleibt aber noch ziemlich mild. Heute Nacht ist es meist klar, gebietsweise breiten sich Nebel- oder Hochnebelfelder aus. An der Nordsee sowie in Schleswig-Holstein kann es hier und da etwas regnen. Am Tag ist es oft sonnig, abseits einiger zäher Nebelfelder. Im Norden und Westen werden die Wolken immer dichter, gebietsweise regnet es. Im Süden schwacher Wind, im Norden weht er schwach bis mäßig aus Südwest. Heute Nacht 5 Grad an der Nordsee und minus 3 Grad an den Alpen. Am Tag 5 Grad an der Ostsee und 12 Grad im Alpenvorland. Die Aussichten. Am Dienstag ist es stark bewölkt oder neblig trüb, stellenweise lockert es auf, mancherorts regnet es. Ähnliches Wetter dann auch am Mittwoch, wobei es hier und da schneien kann. Auch am Donnerstag überwiegen die Wolken, hier und da fällt Schnee oder Schneeregen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin nachgelegt, warum der Euro-Rettungsschirm jetzt doch mehr Geld braucht, und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.